Ich lese den Predigttext für heute. Der steht in Philipper 3, Vers 7 bis 14. Doch genau die Dinge, die ich damals für einen Gewinn hielt, haben mir, wenn ich es von Christus her ansehe, nichts als Verlust gebracht. Mehr noch, Jesus Christus, meinen Herrn zu kennen, ist etwas so unüberbietbar Großes, dass ich, wenn ich mich auf irgendetwas anderes verlassen würde, nur verlieren könnte. Seinetwegen habe ich allem, was mir früher ein Gewinn zu sein schien, den Rücken gekehrt. Es ist in meinen Augen nichts anderes als Müll. Denn der Gewinn, nach dem ich strebe, ist Christus. Es ist mein tiefster Wunsch, mit ihm verbunden zu sein. Darum will ich nichts mehr wissen von jener Gerechtigkeit, die sich auf das Gesetz gründet und die ich mir durch eigene Leistungen erwerbe. Vielmehr geht es mir um die Gerechtigkeit, die uns durch den Glauben an Christus geschenkt wird. Die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ja, ich möchte Christus immer besser kennenlernen. Ich möchte die Kraft, mit der Gott ihn von den Toten auferweckt hat, an mir selbst erfahren und möchte an seinem Leiden teilhaben, sodass ich ihm bis in sein Sterben hinein ähnlich werde. Dann werde auch ich, das ist meine feste Hoffnung, unter denen sein, die von den Toten auferstehen. Es ist also nicht etwa so, dass ich das alles schon erreicht hätte und schon am Ziel wäre, aber ich setze alles daran, ans Ziel zu kommen und von diesen Dingen Besitz zu ergreifen, nachdem Jesus Christus von mir Besitz ergriffen hat. Geschwister, ich bilde mir nicht ein, das Ziel schon erreicht zu haben. Eins aber tue ich. Ich lasse das, was hinter mir liegt, bewusst zurück. Konzentriere mich völlig auf das, was vor mir liegt und laufe mit ganzer Kraft dem Ziel entgegen, um den Siegespreis zu bekommen, den Preis, der in der Teilhabe an der himmlischen Welt besteht, zu der uns Gott durch Jesus Christus berufen hat.
Einen wunderschönen guten Abend, schön bei euch zu sein, schön wieder hier zu sein und schön auch dabei zu sein bei der Einsegnung von eurem neuen Leitungsteam. Ja, auch von mir alles Gute für eure Arbeit und für euren Start als neues Team. Ich bete zum Einstieg in die Predigt. Himmlischer Vater, liebender Gott, es tut so gut, von dir zu hören, diesen Raum zu haben, diese Zeit zu haben, um uns das bewusst zu machen, dass du da bist, dass wir dir nicht egal sind. Und ich möchte dich bitten, dass du uns offen machst für das, was du uns zu sagen hast, was dir auf dem Herzen ist für uns und womit du uns beschenken möchtest. Amen. Es gibt so Erfahrungen im Leben, die die Perspektive entweder auf das ganze Leben oder zumindest auf so einen Bereich des Lebens, bestimmte Teile des Lebens, für immer verändern. Und eine solche Erfahrung war für mich, als ich mal unterwegs war und ich hatte so einen halben Tag oder so, ziemlich lange Zeit, wo ich so richtig schönen Überblick hatte über so einen BSR-Hof. Und insbesondere über den riesigen Container, den es da gab für so Sperrmüll. Und konnte da einfach so den ganzen Vormittag beobachten, wie Leute ankamen, Transporter um Transporter, einer nach dem anderen. Und Leute ihre Sperrholzwände und ihre alten Schränke und alles Mögliche da reingeworfen haben. Es hat überhaupt nicht aufgehört. Eins nach dem anderen kamen die da an. Das hat sich aufgetürmt. Dieser riesige Container war überraschend schnell voll. Und was dann als nächstes passiert ist, war, dass die BSR hat so einen sehr tollen Bagger auf diesem Hof gehabt, der dann ankam und mit seiner riesigen Schaufel einfach das ganze Zeug, was in diesem Container war, nochmal so richtig schön zusammengepresst hat, einfach nochmal drauf und das so richtig schön zerstört und zerkleinert, dass noch mehr reinpasst, was auch schon am Ankommen war. Es ging einfach immer so weiter. An demselben Tag, weil das gerade um die Ecke war, war ich bei IKEA zum Mittagessen. Und man hat, wenn man da so sitzt und seine Hotdogs isst oder seine Köttbullar, hat man eigentlich einen sehr schönen Überblick über den Kassenbereich, der da ist. Und ich konnte das dann sehr schön beobachten, wie Person um Person, Menschenschlange um Menschenschlange ankam, mit genau demselben Material, was ich den ganzen Vormittag in diesem Container gesehen habe, was da zerstört wurde, und immer schön an der Kasse ihren Wagen durchgeschoben haben, teilweise völlig überfüllt, ja, dieselben Sperrholzwände und immer schön die Karte hingehalten haben und unglaublich viele Dinge eingekauft haben, mitgenommen haben, die ich einfach nicht mehr anders wahrnehmen konnte als Müll. Und das wird jetzt heute kein Kommentar zu Nachhaltigkeit oder Konsumverhalten oder so und schon gar kein Urteil oder Beurteilung davon, ob man jetzt bei IKEA einkaufen sollte oder nicht. Ich war seither durchaus auch noch mal dort, aber meine Perspektive hat sich einfach für immer geändert. Ja? Also bis zu diesem Tag bin ich durchaus ab und zu durch diesen Ausstellungsteil durchgelaufen und dachte bei dem ein oder anderen Zimmer, bei der ein oder anderen Einrichtung, Mensch, das sieht eigentlich schon gemütlich aus oder das ist doch nochmal praktisch, so könnte ich zu Hause meinen Raum auch nochmal besser ausnutzen. Jetzt, wenn ich da durchlaufe, habe ich einfach immer diese riesige Baggerschaufel im Hinterkopf, die einfach alles zerstört, und wenn ich dann auch bei der Kasse ankomme, denke ich, Mist, ich zahle jetzt hier, ich bezahle für was Müll ist, was ich nicht mehr anders wahrnehmen kann als Müll. Ich gebe Geld aus für Müll. Und mit diesem Stichwort, mit dem Müll, sind wir auch schon mitten in dem Text, den wir gerade gehört haben, dieser Aussage von Paulus, wo er einen ganz, ganz ähnlichen Perspektivwechsel beschreibt, beziehungsweise einen, der nochmal viel tiefer geht, der nochmal viel weitreichender geht und der sich auf sein ganzes Leben ausweitet. Und ich finde, das ist schon so eine krasse Aussage, wenn er hier einfach sagt, alles, was mir früher wie Gewinn vorgekommen ist, das sehe ich jetzt einfach als Müll an. Ja, das ist ja schon eine radikal andere Sicht auf das eigene Leben. Alles, was mir früher wie ein Gewinn vorgekommen ist, sehe ich jetzt als Müll an. Und wovon er hier redet, ist, dass er bis zu einem bestimmten Punkt in seinem Leben durchaus was erreicht hat. Er hatte einen gewissen Status, er ist in eine gute Familie reingeboren, er hat eigentlich die beste Ausbildung genossen, die man da genießen kann. Er hat sich da auch gut gemacht. Er war eigentlich schon in jungen Jahren so eine Leitungspersönlichkeit. Und all das, worauf sein Leben da ausgerichtet war, den Status, den er auch hatte, was er sich erarbeitet hatte, was ihm mitgegeben wurde, davon sagt er jetzt, ich kann das nicht mehr anders sehen als Müll. Ja? Ich habe auch so eine imaginäre Baggerschaufel im Hinterkopf, die mich das alles ganz, ganz anders bewerten lässt als bisher. Und das ist jetzt heute zumindest bei uns im Projekt Kirche der Abschluss zu einer Predigtreihe, in der es um Freude geht, Anstiftung zur Freude. Und ich glaube, wenn es um Freude geht, dann tut uns das gut, dann kann das unglaublich hilfreich sein, auch immer wieder neu so einen radikalen Perspektivwechsel zu erleben und zu haben, wie Paulus ihn hier auch beschreibt. Ich glaube, wenn es um Freude geht, kann es uns passieren, dass die Suche nach Freude, ja, diese Sehnsucht, diese sich ausstrecken, dieses Versuchen, Freude zu greifen, am Ende zu einer Geschäftigkeit führen kann oder auch zu Auseinandersetzungen führen kann, die uns so verwickeln und uns so ablenken am Ende von dem, was uns eigentlich tatsächlich Freude bringen könnte, wo Freude liegt. Und ich will die Predigt heute dazu nutzen, um einfach erstens mir Zeit zu nehmen, den Unterschied rauszuarbeiten, den dieser Perspektivwechsel, glaube ich, auch für uns machen kann, wenn es um Freude geht. Ja, ein Unterschied zwischen einem Suchen nach Freude auf der einen Seite und einem sich öffnen für Freude, das an sich ranlassen. Zwischen einem Greifen, einem vielleicht wild um sich Greifen auch und einem ergriffen Sein, wie Paulus das hier ja auch differenziert. Und dann will ich zweitens noch kurz schauen, was das denn praktisch für uns bedeutet, wie das aussehen kann. Aber erstmal der Unterschied. Wo liegt denn der Unterschied von diesem Paulus vorher und diesem Paulus nachher? Und ich will da mal bei dem anfangen, was diesen Perspektivwechsel bei Paulus überhaupt auslöst. Und das schreibt er zum Beispiel in Vers 8. Das, was für ihn alles verändert hat, sagt er, ist Jesus Christus, meinen Herrn, zu kennen. Vers 10 sagt das nochmal, ich möchte jetzt sogar, ja, mein Leben ist darauf ausgerichtet, diesen Christus immer noch besser kennenzulernen. Ja, Paulus hat in Jesus Gott erkannt, er hatte so eine Begegnung mit dem Allmächtigen, die ihn umgehauen hat, woraus dann auch so ein Glaube bei ihm erwachsen ist, eine Freundschaft mit Gott, könnte man, glaube ich, sogar sagen, die alles für ihn verändert hat. Ja, Jesus zu kennen, als seinen Gott zu kennen, ihn immer besser kennenzulernen, das ist für ihn zu sowas unüberbietbar Großem geworden, wie er das dann weiter schreibt, dass das im Vergleich dazu alles andere irgendwie einsortiert, auch verblassen lässt. Und ich glaube, ein Aspekt, der das so einzigartig macht, so anders als all die anderen Dinge, die Paulus ja auch in seinem Leben hatte, ist, dass es eben nichts ist, was er finden musste, was er irgendwie ergreifen oder erarbeiten oder verteidigen musste, sondern dass es was ist, was ihn gefunden hat. Es ist nichts, was er finden musste, sondern was das ihn gefunden hat. Denn es war ja nicht so, dass Paulus irgendwie unterwegs war und groß auf der Suche nach Freude war. Es war ja eigentlich alles sortiert. Es war eigentlich alles gut in seinem Leben. Ich kann mir das auch gut vorstellen, dass nach seinem Empfinden eigentlich alles perfekt war. Er hat sich jetzt nicht nach Gott ausgestreckt, aber Gott hat ihn gefunden. Gott hat ihn gefunden und ihn damit auch ziemlich überrascht. Und ich finde das super eindrücklich hier ab Vers 12 zum Beispiel in dem Text. Da beschreibt er das so, dass es geht hier um nichts, was ich erreicht hätte. Ja, ich strecke mich schon auch aus, ich versuche auch das jetzt zu greifen, aber nur, weil Jesus mich zuerst ergriffen hat, weil mich da was gepackt hat, weil ich ergriffen bin. Ja, da ist ein Impuls, da ist eine Kraft von außen, die ihn bewegt, eine Kraft, die er als so mächtig beschreibt, dass sie Jesus von den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft, schreibt er, die will er auch an sich selber, am eigenen Leib, im eigenen Leben erfahren. Und ich glaube, so ergriffen zu sein, so bewegt zu sein, diese übernatürliche Energie zu spüren, die ihn mitnimmt, die ihn begeistert, die ihn anstiftet, das ist das, woher seine Freude kommt. Ja, die Freude, die in diesem ganzen Brief ja drinsteckt, die Freude, die so tief geht, ja, dass sie Paulus auch jetzt noch trägt und hält in der Situation, in der er diesen Brief schreibt, nämlich aus dem Gefängnis, ja, aus einer furchtbaren Situation eigentlich, kann er diesen Freudenbrief schreiben. Was ist das? Was heißt das für uns? Warum ist das wichtig? Ich glaube, dass es auch für uns heute tausend Dinge und Möglichkeiten gibt, von denen man mit Fug und Recht sagen könnte: Mensch, mach doch das, dann wirst du ein tolles Leben haben. Oder hier hast du was mitbekommen oder hier hast du eine Möglichkeit. Das musst du unbedingt ausnutzen. Ja, davon erhoffen wir uns Freude. Da liegt Freude. Es gibt so tausend kleine und große Angebote, die uns in irgendeiner Form Freude versprechen, von denen wir uns selber auch Freude versprechen. Ja, irgendwelche kleinen Dinge wie irgendwelche Selbstoptimierungsansätze, die allen möglichen Punkten ansetzen. Ich weiß nicht, wie das hier in Kreuzberg ist. In Friedrichshain, in meinem Kiez, habe ich immer den Eindruck, wenn ich so durch die Straßen laufe, Yoga ist eigentlich die Antwort auf alles. Ja, das löst eigentlich jedes Problem, egal, schlechte Nachrichten, Stress, Yoga gibt es an jeder Ecke. Gibt aber auch große, große Dinge, große Konzepte, Ideen, Gedanken, unser Leben so grundsätzlich umzukrempeln, ja, den Job vielleicht zu wechseln, das Berufsfeld vielleicht sogar zu wechseln, irgendwie eine Therapie zu machen oder was Ähnliches. Also ganz, ganz große und gewichtige Ansätze und Entscheidungen, von denen wir uns auch mehr Freude erhoffen. Und ich glaube, das sind alles auch überhaupt gar keine schlechten Dinge. Also eine Botschaft, die ihnen meistens doch gemein ist, die sie gemeinsam haben, ist: Es beginnt mit dir. Es beginnt mit dir. Ja, du hast es in der Hand, dein Leben irgendwie umzudrehen, was zu verändern, irgendwie was zu machen, dass es dir besser geht, dass du mehr Freude erleben kannst. Und ich glaube, es ist einfach, wenn wir so über Freude nachdenken, über Freude reden, eben genau auch in dieser Botschaft verhaftet und vielleicht so ein Stück weit stecken zu bleiben, dass es immer alles irgendwie mit mir beginnen muss und aus mir rauskommen muss. Und ich glaube, die Botschaft, die auch für uns in diesem Paulus-Text, in diesem Brief drinsteckt, ist: Es beginnt mit Gott. Es beginnt mit Gott. Und das macht irgendwie alles anders. Ja, ich glaube, das heißt, auch für uns geht es nicht so sehr darum, auf der Suche nach Freude, ja, zu der es schon irgendwie tausend Vorschläge und Ideen und Angebote gibt, jetzt auch irgendwie noch unsere drei Schritte und unseren perfekten Plan, unseren christlichen Weg zu entwickeln und den dann so als tausend und erste Option auch noch in die Runde zu werfen. Es geht nicht um irgendeine magische Formel, die wir jetzt irgendwie rausfinden und formulieren und unter die Leute bringen müssen oder so. Und dann, wenn wir das alles richtig machen, wenn wir es gut formuliert haben, wenn wir es gut verkauft haben, dann wird unser Leben schon freudiger werden. Sondern oft ist das doch so, oder geht das mir zumindest so, dass ich gerade in den Situationen, wo ich eigentlich Freude am nötigsten hätte, ja, wo es mir nicht so gut geht, dass ich überhaupt gar nicht die Kraft habe, irgendwie danach zu suchen oder irgendwie was anzufangen. Und in den Situationen, wo ich den Eindruck habe, es geht mir eigentlich gut, ja, ich bin gefühlt on top, so wie Paulus eigentlich auch in seinem Leben, da sehe ich überhaupt gar nicht die Notwendigkeit. Ja, also so auf mich zurückgeworfen ist meine Suche nach Freude. Ja, letztlich so ein bisschen, naja, wenn es mir schlecht geht, habe ich auch keine Energie für Yoga. Wenn es mir gut geht, brauche ich auch kein Yoga. Und damit bin ich so ein bisschen fertig und komme eigentlich nie dazu, was Gutes für mich zu tun, eine Freude zu erfahren, die nochmal anders ist, die nochmal so eine Kraft hat, wie Paulus sie hier beschreibt, die übernatürlich ist, die alles anders macht. Ja, es beginnt mit Gott. Es gibt jemand, der uns mitnimmt, der uns mitnehmen will. Es macht alles anders. Das ist so eine gute und befreiende, eine freudige Botschaft. Und wir hatten letzten Sonntag, ich habe das leider verpasst, aber ich habe das nachgehört, wir haben so ein Interviewformat bei uns im Gottesdienst gemacht und wir hatten eine Frau zu Gast, die auch als Krankenhaus-Clown, Clownin unterwegs ist und von außen in so schwierige, schmerzhafte Situationen reinkommt mit dem Ziel, wie sie es dann sehr schön formuliert hat, mit dem Ziel, sie kommt in so ein Krankenhauszimmer rein mit dem Ziel, die Atmosphäre da irgendwie zu verändern. Ja, und es ist klar, dass es irgendwie eine schwierige Situation ist, dass Schmerz da ist, dass nicht alles einfach ist. Ich fand das dann so bewegend, wie sie gesagt hat, sie kommt da rein und plötzlich ist irgend so ein Fusionsspender, nicht einfach mehr nur ein Fusionsspender, sondern ein Karussell, wo irgendwelche Kuscheltiere dran rum drauf sitzen und sich rumdrehen können. Ja, reinzukommen und die Atmosphäre zu ändern. Und ich glaube, da ist sie mit ihrer Arbeit ganz, ganz nah an dem Herzen Gottes, auch für uns. Wie können wir uns das vorstellen? Wie kann sich das anfühlen, dass Gott so in unser Leben reinkommt, die Atmosphäre verändert, was uns anstupst? Und bei Paulus ist das ja so eine super krasse und spektakuläre Gotteserfahrung, ja, mit so Licht und einer Stimme oder so, kann man in Apostelgeschichte 9 zum Beispiel nachlesen, ja. So super intensiv, hat ihn völlig umgehauen und ich bin da immer versucht zu sagen, naja, ist ja klar, dass der so redet, wie er hier reden kann, ja, von Begeisterung und dass er ergriffen ist und dass er mitgenommen ist und so, ist, ne, bei so einem spektakulären Erlebnis. Aber ich glaube und ich erlebe das auch so, dass Gott sich genauso oft auch ganz leise, ganz behutsam im Leben von Menschen bemerkbar macht. Jemand hat das mal so beschrieben, dass das so sein kann, wie wenn jemand von, eigentlich ist es ein Impuls von außen, aber es ist, als ob jemand von der Innenseite des eigenen Herzens anklopft. Als ob jemand ganz sachte, ganz sanft von der Innenseite des eigenen Herzens anklopft. Das finde ich eine wunderbare Formulierung, die ich gefunden habe in einem Buch, was ich angefangen habe zu lesen, wo es um die Freundschaft von C.S. Lewis und J.R.R. Tolkien geht, diesen beiden Autoren, die diese mythischen Welten erschaffen haben mit Narnia, dem Herr der Ringe, dem Hobbit auch. Und ich fand das spannend, gerade bei C.S. Lewis, der hatte als junger Mensch auch kein einfaches Leben. Seine Mutter ist früh gestorben, der Vater hat ihn irgendwie in ein Internat gepackt, da ging es ihm überhaupt nicht gut. Mit 19 war an der Front am Ersten Weltkrieg, Westfront Frankreich, ja, total Wüste, alles zerstört, super traumatische und desillusionierende Erfahrungen. Und war von daher schon auch eher, ich glaube auch von seinem Typ her, eher so ein pessimistischer, vielleicht auch ein bisschen zynischer Zeitgenosse, konnte als junger Mann mit der Idee von Gott auch so überhaupt gar nichts anfangen. War aber früh auch schon ein Bücherwurm. Und hat so alte mythische Texte geliebt, ja, so alte Sagen, zum Beispiel diese nordischen Mythen mit Beowulf und lauter solchen Sachen, das war ein Stück weit dann auch eine Zuflucht für ihn, ja, ein Ort, an dem er Freude gefunden hat, wo er was gefunden hat, was ihn bewegt hat, was ihm gut getan hat. Und er war dann irgendwann an so einem Punkt, wo er gesagt hat, so gut wie alles, was ich geliebt habe, habe ich für bloße Einbildung gehalten. So gut wie alles, wovon ich glaubte, dass es wirklich ist, habe ich für düster und bedeutungslos gehalten. Ja, das ist so eine ganz freudlose Perspektive eigentlich. Immer wenn er irgendwas spürt, was ihm Freude macht, was ihm gut tut, hat er den Eindruck, naja, das ist doch eh nur Einbildung. Und was diese freudlose Perspektive dann so langsam Schritt für Schritt, Stück für Stück, auch über einen größeren Zeitraum verändert hat, war, dass er zum Beispiel in Tolkien und anderen Freunde gefunden hat, die zum Beispiel seine Faszination für diese alten, mythischen, nordischen Texte irgendwie geteilt haben und die das noch weiter befeuert haben, die mit ihm darüber ins Gespräch gekommen sind und nochmal tiefer gegangen sind. Und mit der Zeit, so Schritt für Schritt, ist er dahin gekommen, dass er gemerkt hat, dass diese Freude, die ihm diese Texte zum Beispiel bereiten, dass da doch noch irgendwo eine Substanz dahinter steckt, dass das was in ihm zum Klingen bringt und dass das nicht nur Lügen sind, dass da was Wahres, was Wirkliches auch dahinter steckt, dem er sich nicht mehr entziehen konnte. Und es war letztlich diese Freude, diese innere Freude, die er verspürt hat und die er immer mehr als das Anklopfen Gottes an der Innenseite seines eigenen Herzens wahrgenommen hat und was schlussendlich auch bei ihm für so einen krassen Perspektivwechsel gesorgt hat, das sein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat. Ich glaube, das ist ein Weg, der uns, der mir zumindest, näher ist als der von Paulus, der einfach so boom in einem Moment völlig mitgerissen war. Ja, so ein Weg, der mit Gott beginnt. Der mit Gott beginnt, der von außen durch irgendwelche mythischen Texte, durch Freunde so Freude in einem verwundenen Herzen gepflanzt hat, das dann auch durch diese Freundschaften, durch gute Gespräche gepflegt wurde und durch so ein inneres Ringen auch immer weiter aufgeblüht ist und gewachsen ist. Und was mich dann auch zusätzlich fasziniert hat, ist, dass ich das gelesen habe und dachte, Moment, das hast du doch vor nicht allzu langer Zeit woanders gelesen. Und zwar habe ich was ganz Ähnliches gelesen in einem Buch, auf das mich Jutta aufmerksam gemacht hat. Danke. Ein Interview mit Nick Cave, das in einem Buch auch veröffentlicht wurde. Und darin redet Nick Cave auch über den Trauerprozess über seinen Sohn, der tragisch verunglückt und gestorben ist. Und ihm wird dann die Frage gestellt, du siehst Musik also nicht einfach nur als eine Art Weltflucht. Und seine Antwort ist, nein, sie ist mehr als das. Ich denke, Musik hat die Fähigkeit durchzudringen, durch all die kaputten Wege, die wir gelernt haben, um mit dieser Welt klarzukommen. All die Vorurteile, die Zugehörigkeiten und Agenten, die Verteidigungsmechanismen, die sich im Wesentlichen zu einer Art vielschichtigen Leiden aufbauen. Und an das dran zu kommen, was da drunter liegt, ja, was uns wesentlich ausmacht, an das, was rein ist, was gut ist, diese heilige Essenz. Ich denke, Musik von allen Dingen, die wir tun können, zumindest künstlerisch, ist der große Indikator dafür, dass es da noch was anderes gibt, was Unerklärtes, weil sie uns erlaubt, echte Momente der Transzendenz zu erleben. Und vielleicht sind es für uns nicht nordische Mythen, vielleicht ist es für uns auch nicht Musik. Heute Morgen in der Begrüßung hat jemand über eine Tasse Kaffee auf eine ganz ähnliche Art und Weise gesprochen. Vielleicht ist es was ganz anderes bei uns, aber ich glaube, dass doch die allermeisten von uns immer wieder irgendwann im Leben schon mal solche kleine Momente hatten, wo es so einen Impuls gab, wo wir das gespürt haben, dass da wie so ein leises Klopfen ist. Von außen, aber doch irgendwie an der Innenseite unseres Herzens. Und ich glaube, es lohnt sich, diesen Impulsen, dieser Freude, diesen Götterfunken nachzugehen, ja, sie nicht einfach abzutun und auf die Seite zu wischen, sondern sich mal trauen, sie zuzulassen. Und damit bin ich auch beim zweiten Punkt und der Frage, was wir denn jetzt machen können, was das praktisch für uns bedeuten kann. Und ich glaube, es kann eben genau das bedeuten, dass wir Freude zulassen, da wo sie uns begegnet, wo wir sie vielleicht auch nur ganz schwach, wie aus der Ferne irgendwie verspüren. Und meine erste Reaktion bei diesem Gedanken war, naja, natürlich lasse ich Freude zu, wann immer sie mir begegnet. Ich sehne mich nach Freude, ich will doch mehr Freude. Natürlich werde ich sofort auf die Freude springen, wann immer sie irgendwo um die Ecke schaut. Aber je mehr ich mich damit beschäftigt habe und darüber nachgedacht habe, umso deutlicher ist mir das geworden und teilweise war ich tatsächlich schockiert, wie schwer sich auch viele Menschen, die ich beobachten kann, damit tun, Freude einfach zuzulassen, ja, dem nachzugehen, sich von Gott ergreifen und mitnehmen zu lassen. Ich glaube, wir haben da ganz viele innere Blockaden, die sich bei uns aufbauen können, die sich auch immer wieder aufbauen können oder anders gesagt, vielleicht, wir lassen uns manchmal viel zu schnell ablenken von der Freude. Manchmal ironischerweise, wie ich das eingangs gesagt habe, weil wir nach der Freude suchen und alle möglichen hinterherrennen. Ich glaube, es gibt gedankliche, es gibt moralische und es gibt emotionale Ablenkungen, die uns die Freude rauben kann. Und die gedankliche Ablenkung, die ist was uns schon bei C.S. Lewis begegnet ist, dass wir solche Momente einfach auf die Seite wischen und viel zu schnell sagen, ach, ist doch alles nur Einbildung, ja, ist doch alles nur Schwachsinn, ist doch alles, alles, was zu schön klingt, um wahr zu sein, ist in der Regel auch nicht wahr. Und ich muss nochmal auf den letzten Sonntag im Projekt Kirche zurückkommen. Da war neben dieser Frau, die als Krankenhausclown unterwegs ist, auch eine Futuristin da, die unseren kulturellen Moment so beschrieben hat, dass sie gesagt hat, wir befinden uns in einer Krise der Imagination, einer Krise der Vorstellungskraft. Ja, wir können uns oft gar nichts anderes mehr vorstellen als das, was wir schon kennen aus unserer Vergangenheit, wenn wir über die Zukunft nachdenken. Und alles, was wir oft schaffen, mit unserer Fantasie gedanklich zustande zu bringen, zu leisten, ist beschränkt darauf, irgendwelche Bilder zu verfestigen, die wir irgendwie schon im Kopf haben, die uns im schlimmsten Fall irgendwoher aufgedrückt wurden oder zugeschrieben wurden. Das hat mich zutiefst schockiert und traurig gemacht. Und das ist jetzt hier nicht der Moment für so eine ganz ausführliche Diskussion über Fantasie und Vorstellungskraft und wie viel Wahrheit da jetzt vielleicht drin liegt oder auch nicht. Aber ich will uns das heute einfach mal als Frage mitgeben. Ja, wie oft haben wir uns schon zurückgehalten oder so einen Gedanken, einen Impuls einfach abgemäht, auf die Seite gewischt, weil sofort irgendwie der Gedanke da war, naja, das fasziniert mich schon, das löst irgendwie was bei mir aus. Aber ist doch eh alles nur Einbildung. Ist doch eh alles Quatsch. Ja, vielleicht. Aber vielleicht lohnt es sich auch, so manchen solcher Impulse tatsächlich mal von der Leine zu lassen. Das zur gedanklichen Ablenkung. Moralische Ablenkung ist was ich immer wieder auch im christlichen Umfeld, in der Kirche beobachte. Und was wir hier bei Paulus im Text beobachten ist, ja, er sagt, es beginnt mit Gott, ja, ich bin ergriffen, ich bin begeistert von Jesus, aber das bleibt ja dann bei ihm nicht nur passiv, sondern das aktiviert ihn auch und er sagt, ich will das auch greifen und so gut wie es irgendwie geht, will ich jetzt mein Leben danach ausrichten. Und er bringt da so eine unglaubliche Leidenschaft zum Ausdruck. Er vergleicht sich hier mit einem Spitzensportler, ja, der alles tut, um die Medaille, um den Preis irgendwie zu gewinnen. Ja, so sein Leben hat irgendwie dieses eine Ziel, Christus zu kennen. Und dafür lebt er nur noch. Ja, er macht alles, was ihm irgendwie möglich ist und blendet alles andere aus. Und es gibt und gab ja im Christentum eben auch immer wieder die Menschen, die das dann so umgesetzt haben, dass sie zum Beispiel ins Kloster gegangen sind oder gehen und sagen, ich versuche wirklich alle Ablenkungen auf die Seite zu schieben und mein ganzes Leben auf Gott auszurichten. Denn das ist das eine, worauf ich mich konzentriere, wofür ich lebe. Und ich glaube, man kann das auf eine gute und gesunde Art und Weise machen. Ich glaube, gerade in so einer Zeit, in der wir leben, wo auch so Reizüberflutung und so da ist und ein Thema ist, tut das gut, ist das vielleicht auch manchmal notwendig, ja, so ein Stück weit Einfachheit und einen Fokus zu setzen, oder sich zumindest Räume der Stille zu schaffen, um sich auf Gott zu konzentrieren. Aber ich glaube, es gibt auch einen Punkt, wo das kippen kann. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo wir diese Ergriffenheit, von der Paulus spricht, irgendwie vergessen oder außen vor lassen, wo wir die nicht mehr haben. Und trotzdem dann eher aus so einem Pflichtgefühl raus versuchen, trotzdem sein Aktivismus-Level, was er an den Tag legt, zu matchen und da mitzugehen und alles Mögliche nur noch für Gott zu machen. Oder aus diesem Anspruch raus, für Gott zu leben, aus einem Pflichtgefühl Gott gegenüber und so manche Freude tatsächlich auch versagen. Und es gibt so eine kleine Anekdote aus der Kirchengeschichte. Ich kann mir immer die großen Ereignisse nie merken, aber so kleine Anekdoten, die bleiben mir hängen. So eine kleine Anekdote vom heiligen Franziskus, von dem gesagt wird, er habe sich mal Asche in sein Essen gekippt, aus Angst, er könnte dieses Essen zu sehr genießen und darüber seinen Fokus auf Gott verlieren, ja, seine Freude nur noch auf Gott. Und das klingt im ersten Moment völlig absurd, aber ich glaube, es ist letztlich dieselbe Logik, aus der heraus so manchmal so eine freudlose Art zu glauben erwachsen kann. Ja, ich glaube, dass es uns manchmal durchaus so geht oder dass es Menschen gibt, die von ihrem Glauben her motiviert, sich nicht mehr an Momenten der Schönheit, der Freude, des Überflusses vielleicht auch freuen können, sie genießen können, sie an sich ranlassen können, weil es gibt ja immer noch irgendwie gerade in demselben Moment auch Menschen, die leiden, die das nicht haben, denen das nicht so gut geht. Ja, ich glaube, mit derselben Logik reiben sich immer wieder Menschen auch auf in irgendwelchen Aufgaben, die sich zum Teil dann auch selber aufladen, weil sie denken, ich muss irgendwie noch was für Gott machen, ich muss da noch mal, es ist nie genug. und wo man sich ein schlechtes Gewissen macht, selbst wenn man gar nicht so viel macht, wo man versauert und verbittert, weil es gibt ja nur eins, was zählt und damit bin ich nie fertig, alles für den Herrn. Und ich glaube, darin liegt eigentlich ein riesiges und trauriges Missverständnis. Ich glaube, wenn Paulus sagt, eins tue ich, ja, auf das eine Ziel richte ich mich aus, Jesus zu kennen, dann geht es nicht darum, dass jetzt der Glaube irgendwie der eine Bereich in seinem Leben ist, der alles übernehmen muss, der den ganzen Platz im Kalender bekommt sozusagen. Ja, also es geht nicht darum, jetzt dem Gottesdienstbesuch hier am Sonntag noch 3 Bibelstunden, 4 Gebetszeiten und 15 Ehrenamtsstunden mit geistlichen Aktivitäten irgendwie obendrauf zu packen und dafür alles zu streichen, was dem persönlichen Vergnügen dient. Sondern ich glaube, es geht darum, dass der Glaube zu der einen Grundlage wird, Vers 9, die Grundlage für das ganze Leben, für jeden Lebensbereich. Ja, auch für die Momente, wo wir der persönlichen Freude, dem persönlichen Vergnügen nachgehen. Wenn wir uns kurz, komische Illustration, aber wenn wir uns kurz das Leben als einen Kuchen vorstellen, dann ist der Glaube zumindest nicht nur, ja, wie ein Stück dieses Kuchens und das Ziel ist jetzt, dass es immer größer und größer wird, bis es irgendwie den ganzen Kuchen übernimmt, sondern der Glaube ist so wie der Zucker, ja, der den ganzen Kuchen durchdringt, und der das Ganze überhaupt erst schmackhaft macht. Ich habe einmal Pudding gekocht und den Zucker vergessen. Es ist furchtbar. Ich glaube, der Glaube hilft uns, ja, die schönen Momente, die uns begegnen, als einzigartige und wunderbare und unverdiente Geschenke von Gott annehmen zu können. Ja, was von seiner Güte darin zu sehen und zu spüren, die trotz allem, was schwer und schwierig ist, trotz allem noch da ist und Substanz hat. Und es gibt zu guter Letzt auch noch die emotionale, die gefühlsmäßige Ablenkung, die uns die Freude nehmen kann. Und mir ist das in der Vorbereitung auch nochmal bewusst geworden, dass Freude ein sehr verletzliches, ein sehr fragiles Gefühl ist. Oder ein Gefühl, mit dem wir uns auch verletzlich machen. Ja, der Moment, in dem man sich mal Zeit nimmt oder sich mal drauf einlässt, so einem verrückten Impuls vielleicht nachzugehen, indem man anfängt, da wirklich auch emotionale Energie und Zeit drauf zu verwenden, da beginnt gleichzeitig irgendwie so ein banges Fragen. Ja, wie, was, wenn da am Ende dann eben doch nichts ist? Ja, was, wenn da eben doch nur Leere und Enttäuschung irgendwie ist? Was, wenn das am Ende verschwendete Zeit ist, die ich so viel sinnvoller hätte nutzen können für all die Dinge, die ich erledigen könnte oder Zeit für was auch immer sonst wichtig ist. Und ich habe in den letzten Jahren angefangen, damit so ein bisschen recht zaghaft, weil mir das auch nicht so leicht fällt, mit so Zeiten der Stille, ja, Zeiten, in denen ich versuche, mir das bewusst zu machen, dass Gott da ist und hoffentlich, wahrscheinlich irgendwie was Gutes für mich hat, ja, mich versuchen, dem zu öffnen. Also zum Beispiel mal so einen Tag im Monat zu nehmen, dem ich dem widme, oder ja, auch einmal im Jahr mir das zu erlauben, mal ein paar Tage wegzufahren. Und mir sind zwei Dinge dabei aufgefallen, die ich uns abschließend noch mitgeben will. Das erste ist das, was ich schon erwähnt habe. Es fällt mir eigentlich viel, viel schwerer, als ich das bei mir selber vermutet hätte, mich Gott gegenüber wirklich zu öffnen, um mal durch dieses ganze vielschichtige Leiden, wie Nick Cave das beschrieben hat, wegzukommen, tiefer zu kommen als nur so ein, ich habe gerade dieses Problem, dieses Thema mit der Gemeinde, Gott, hast du nicht irgendwie Leitung, Weisheit, sonst was für mich? Um wirklich auf so eine Herzensebene zu kommen, das persönlich werden zu lassen. Ich glaube, das ist was, was wir immer wieder auch neu lernen dürfen, lernen können und müssen. Es baut sich so schnell so viele Schutzschichten darum auf. Und das Zweite ist, ich glaube, es ist was ganz anderes, sich Zeit für Gott zu nehmen, sich vorzunehmen, sich Zeit für Gott zu nehmen, als so eine Art Mittel zum Zweck, ja, als so eine Methode von, okay, wenn ich die 3 richtigen Schritte gefunden habe, wenn ich mir noch eine Stunde Gebet irgendwo reinknalle, dann werde ich aber auch freudiger werden. Ja, das muss doch funktionieren. Oder einfach ab und zu diesem leisen Klopfen an der Innenseite des eigenen Herzens Raum zu geben. Ja, sich darauf einzulassen, dem nachzuspüren, dem nachzufühlen, so gut man es eben irgendwie gerade kann. Auch ohne genau zu wissen, was das letztlich mit einem machen wird, wo das hinführt und was das in uns auslöst. Und das ist das, was ich uns wünsche, dass wir davon immer wieder ergriffen werden, dass wir immer wieder wach geküsst werden, auch zur Freude von Gott. So sehr, dass das für uns zu was unüberbietbar Großem wird. Ja, was uns so sehr bewegt, dass alles andere, dem wir so nachlaufen, wovon wir uns auch Freude erhoffen, was auch seinen Platz hat, was vielleicht aber auch an uns zehrt und zieht und uns stresst und uns treibt, dass sich das darum irgendwie einsortiert. Ich wünsche uns diesen Fokus und diesen Perspektivwechsel. Amen.